freue mich, hier zu sein und den Dienst heute Morgen bei euch zu tun. Es war ziemlich genau ein Jahr her, dass ich das letzte Mal hier war und bei euch die Predigt halten konnte. Und wer mich nicht kennt, mein Name ist also Ulrich Hofius. Ich bin der Vater von dem da, der heute Geburtstag hat. Und Mitarbeiter eines internationalen Missionswerks mit dem Namen Open Air Campaigners. Ich bin also nicht Pastor einer Gemeinde, sondern als Feld-, Wald- und Wiesenpastor unterwegs, um bei Stadtfesten, Straßenfesten, Volksfesten, auf Campingplätzen und an Badestränden das Evangelium zu verkünden. Und wenn man das Evangelium im Freien verkündigt, dann braucht man immer Hilfsmittel, um die Aufmerksamkeit und das Interesse des Publikums zu gewinnen und zu halten. Und dazu verwende ich gerne dieses Teil hier, genannt Sketchboard. Und ich predige sehr gerne mit Pinsel und Farbe und ich hoffe, dass es mir auch heute Morgen gelingt, die Aufmerksamkeit zu halten. Ein Kollege in Amerika hat mir vor Jahren einen sehr guten Tipp gegeben, den ich immer wieder beherzige. Er sagt, wenn du als Gastpastor in einer Gemeinde bist und predigst, dann mache nie den Fehler, dass du fragst, wie viel Zeit hast du denn? Also ich habe nicht gefragt, wie viel Zeit ich habe, sondern ich habe gelernt zu fragen, wie lange geht denn normalerweise euer Gottesdienst? Fragt man, wie viel Zeit habe ich, dann ist die Antwort meistens, nimm alle Zeit, die du brauchst. Und das ist gefährlich. Heute machen wir es ganz anders. Ich möchte nicht der einzige Redende sein heute Morgen, sondern wie ihr so erahnen könnt, geht es heute Morgen ein bisschen um Frage und Antwort. Und das Geheimnis ist, je schneller die Antworten kommen und je treffender die sind, desto eher ist gewährleistet, dass ihr bis zum Abendessen zu Hause seid. Also wie lange dieser Gottesdienst heute Morgen geht, liegt völlig bei euch, nicht bei mir, macht mich nicht verantwortlich. Und ich schreibe ein Stichwort an die Tafel und ich will gleich eines sagen, bei mir muss man ein bisschen umdenken. Ich denke zwar nicht negativ, aber ich schreibe manchmal negativ. Das heißt, man muss in diesem Fall auf das Orangene achten und nicht auf das Schwarze, dann seht ihr, was mein Thema ist. Na, ist der Groschen gefallen? Bei manchen dauert es ein bisschen länger, der Groschen ist ja kein Sturzbomber. Aber es geht heute Morgen um Dienst. Die Farbe läuft. Okay, das mag sein, jawohl. Okay, macht aber nichts. Es geht also heute Morgen um unseren Dienst. Und wir wollen ein bisschen drüber nachdenken, was macht eigentlich den christlichen Dienst aus? Und ich möchte an das Stichwort Dienst 5 Fragen anlegen und wir wollen gemeinsam versuchen, die Antworten auf diese Fragen zu finden. Und die erste Frage, die ich heute Morgen stellen möchte, und das haben wir auf dieser Seite her, die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, was um alles in der Welt ist denn nun die Basis für unseren Dienst? Was meint ihr? Was ist die Basis für unseren Dienst? Irgendeine Idee? Bitte? Bibel, Wort Gottes, ja. Noch ein Gedanke? Gott ist die Basis für unseren Dienst. Wer hat noch ein Stichwort? Glaube an Christus, Glaube an Jesus, jawohl, richtig. Die Liebe zu den Mitmenschen. Wir kommen auf dieses Thema auch nochmal zurück. Aber das sind alles gute Antworten gewesen und ich würde sagen, die sind auch alle richtig. Und trotzdem möchte ich ein anderes Stichwort an die Tafel schreiben. Und ich glaube, dass es in gewisser Weise das zusammenfasst, was gesagt worden ist. Vielleicht mag euch das ein bisschen erstaunen, aber ich möchte heute Morgen dieses Stichwort an die Tafel schreiben. Ich schreibe das Stichwort Sohn und ich will gleich dazu sagen, die Töchter sind auch gemeint. Was ich aber sagen möchte ist, die Basis für unseren Dienst ist immer die, dass wir Kinder Gottes sind. Ganz richtig. Jesus ist die Basis für unseren Dienst. Der Glaube an ihn, das Wort Gottes. Es kommt darauf an, dass wir Kinder Gottes sind, Söhne und Töchter. Und heute Morgen haben wir jetzt nicht in Sonderheit einen evangelistischen Gottesdienst, aber ein Evangelist kann gar nicht anders. Deswegen sage ich auch heute Morgen, sollte jemand da sein heute Morgen, der sagt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das bei mir mit der Basis alles so richtig ist, ob ich schon ein Kind Gottes bin. Dann würde ich sagen, heute Morgen ist die Gelegenheit, die Sache festzumachen und eine Entscheidung zu treffen für ein Leben mit ihm. Und dann stimmt das an der Basis. Es geht nämlich nicht in erster Linie um das, was wir tun. Es geht nicht darum, wie wir uns in der Gemeinde einbringen. Es geht nicht darum, wie wir uns sozial engagieren. Es geht nicht darum, wie sehr wir uns bemühen, gute Menschen zu sein. Sondern es geht darum, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist das Fatale, dass das auch in vielen sogenannten christlichen Gemeinden vorkommen kann, dass da Menschen sind, selbst auf der Kanzel, bei denen die Basis nicht stimmt. Und deswegen, wenn du merkst, du bist noch nicht ein Kind Gottes oder du bist dir vielleicht nicht sicher, ob du bereits ein Kind Gottes bist, da habe ich ein ganz einfaches Rezept. Mach es heute fest und dann darfst du wissen, dass du ein Kind Gottes bist. Dann können wir ein Gespräch haben nach diesem Gottesdienst. Aber wir machen direkt weiter, weil ich glaube, dass die meisten, die heute Morgen hier sind, bereits diese Entscheidung getroffen haben und Kinder Gottes geworden sind. Und deswegen schreibe ich das nächste Stichwort an die Tafel. Und das nächste Stichwort, was ich an die Tafel schreibe, das ist dieses hier. Wer möchte denn einfach mal versuchen auszudrücken, wie lautet denn jetzt unser Auftrag, den Gott uns gegeben hat? Was meint ihr? Seine Botschaft weiter zu sagen, genau. Noch ein Gedanke? Vorbild zu sein. Oh, weia. Ist alles schwierig, ja? Noch ein Gedanke?
Die Menschen anzunehmen, die einen ärgern.
Oh ja, das ist ganz schwierig. Fällt mir zumindest manchmal richtig schwer.
Sie zu Jüngern zu machen.
Sie zu Jüngern zu machen, yo. Zu
lehren.
Yo, okay. Bitte?
Liebe.
Ist euch das mal aufgefallen? Wenn man in der Bibel liest, dann stellt man ganz schnell fest, dass jede neue Epoche des Volkes Gottes mit einem Stichwort begonnen hat. Und das Stichwort möchte ich an die Tafel schreiben. Und wiederum ist es so, dass es vieles zusammenfasst von dem, was wir eben gehört und gesagt haben. Es ist dieses hier, das Stichwort G. Beispiel. Da hat Gott sein Volk aus Ägypten führen wollen. Gott hatte Großes vor mit seinem Volk. Und es begann damit, dass ein Mann genannt Mose zu Pharao ging. Und er ging immer wieder und immer wieder und immer wieder das gleiche Lied. Let my people go! Bis dass der Pharao das nicht mehr ausgehalten hat und er gab dem Mose einen Tritt in den Hintern und sagt, dann geh doch. Und so begann die Epoche der Wüstenwanderung. Und auf der Epoche der Wüstenwanderung kamen sie in Schwierigkeiten. Sie kamen in diese Situation, dass sie plötzlich vor dem Schilfmeer standen und es gab keine Möglichkeit, es zu überqueren. Und sie hatten Riesenprobleme, weil die Ägypter kamen von hinten und vor ihnen war das Meer. Und was sagt Gott? Geht, 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 geht rein, geht rein. Und sie mussten gehen und machten konkrete Schritte. Und erst als sie konkrete Schritte machten, geschah das Wunder, das darin bestand, dass sie trockenen Fußes durchs Meer gingen und erlebten dann, wie ein Problem das andere Problem auffraß. Das Meer fraß die Ägypter. Aber eigentlich fängt es schon früher an. Das fängt schon an bei einem Typen genannt Abram. Eines Tages, als Abram noch in Ur in Chaldea war, sagte Gott, geh, 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 mach dich bereit und geh. Ich habe was vor mit dir. Und Abram geht die Treppe runter, öffnet seine Garage, holt sein Kamel raus, macht das Kamel reisefertig und dann kommt sein Kumpel vorbei und sagt, Junge, was machst du denn da? Und Abraham sagt, siehst du doch, ich will verreisen. Und sein Kumpel sagt, Abraham, ist aber schön hier. Was, warum? Wie kannst du nur? Naja, Gott hat es gesagt. Aha, Gott hat es gesagt, ja. Okay, und dann erklär mir mal, Abraham, wo gehst du eigentlich hin? Hat Gott das auch gesagt? Okay, sag mal, was hat Gott gesagt? Wo gehst du hin? Ich gehe in ein anderes Land, kapierst doch. Ja, und wie heißt das Land? Das Land hat einen komischen Namen. Der Name lautet, dass ich dir zeigen werde. Und Abraham musste konkrete Schritte machen und das führte ihn ins Land Kanaan. Ich stelle mir vor, was unsere Missionskandidaten sagen würden, wenn wir denen sagen, geht mal los, ihr werdet schon sehen, wo er hinkommt. Ja? Aber Abraham ging im Gehorsam. Übrigens, Gehorsam, ein Stichwort. Ne? Vor einiger Zeit sagte ein englischer Kollege zu mir, es ist so komisch, in unserer Gemeinde diskutieren wir jetzt seit einem Jahr über die Strategie für Evangelisation. Sagt, das Seltsame ist, eigentlich steckt die ganze Strategie der Evangelisation in den ersten beiden Buchstaben des Wortes Gospel. Go. Ich habe gesagt, wow, ist gut. In Deutsch würde ich sagen, die Strategie für Evangelisation besteht in den ersten drei Buchstaben des Wortes Gehorsam. Also wanderte das Volk Israel durch die Wüste. Und am Ende der Wüstenwanderung, unter der Führung von Josua, kamen sie an den Jordan. Und wieder gab es ein Problem. Der Jordan hatte Hochwasser. Aber Gott sagt, geht hinein in den Jordan. Und sie mussten gehen. Sie mussten wieder konkrete Schritte machen. Und die Ältesten gingen voran. Es ist nicht leicht, ein Ältester einer Gemeinde zu sein, ich sag's euch. Die Ältesten gingen voran. Und was passierte? Sie holten sich keine nassen Füße. Nein, das Wasser staute sich oberhalb bei der Stadt Adam. Es floss nach unten ab und sie gingen trockenen Fußes durch den Jordan. Wieder eine neue Epoche, die Epoche der Landnahme. Und so zieht sich das durch die Bibel hindurch. Die Propheten mussten gehen und mussten manche schwierigen Wege gehen. Und dann kam es schließlich so weit, dass der Sohn Gottes selbst konkrete Schritte machte auf dieser Erde. Wir befinden uns in der Passionszeit. Lest mal den letzten Vers von Johannes Kapitel 14. Da war die Feier im Abendmahlsaal, das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern hatte. Und dann heißt es, steht auf und lasst uns gehen. Und der Herr Jesus ging diesen schweren Weg nach Golgatha. Steht auf und lasst uns gehen. Nach seiner Auferstehung gab der Herr Jesus Christus seinen Jüngern den Auftrag, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Da stehen wir heute. Philippus war einer von denen. Als Diakon war er berufen worden, aber im Herzen war er Evangelist. Und er evangelisierte in Samaria, großartige Erweckungszeit. Und was passierte dann? Plötzlich sprach Gott zu Philippus und sagt, Philippus, mach dich auf die Socken und geh nach Süden, geh an diese Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt, diese wüste Straße, da geh hin. Wir lesen von keiner einzigen Rückfrage. Aber Philippus ging. Und wenn er an diesem Tag nicht gegangen wäre, ihr lieben Leute, das wäre eine Tragödie gewesen, dann hätte nämlich Philippus an diesem Tag den Text seiner Predigt verpasst. Warum? Weil der Finanzminister von Äthiopien mit seiner Kutsche da vorbeikam und der Finanzminister las ihm den Predigttext vor, ja? Und sagte, ich kapiere das nicht. Gut, sagt Philippus, ich erkläre es dir. Und das war der Beginn der Missionsgeschichte in Äthiopien. Seht ihr, so zieht sich das wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Aber ich rede schon wieder viel zu viel. Stichwort geh, das ist unser Auftrag. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil die nächste Frage, die ich stellen möchte, ist die Frage, was um alles in der Welt ist denn jetzt nun die Natur oder die Art und Weise unseres Dienstes? Wie soll denn unser Dienst nun geschehen? Was meint ihr dazu? Habt ihr eine Idee? Was ist typisch? Was ist die Art und Weise unseres Dienstes? Oh, ein Stichwort haben wir schon gehört. Jemand hat gesagt, Liebe. Jo. Ist auch nicht immer einfach, ne? Und mit den Leuten klarkommen, die ein bisschen auf den Wecker fallen, ne? Was gibt's noch?
Barmherzigkeit.
Predigen. Oh, jetzt kommt natürlich jemand und sagt, ja, Moment, du sagst predigen. Aber ich bin unter der Nase nicht so richtig zu Fuß. Ich meine, ich habe nicht so die große Klappe wie Gerrit. Was dann? Das ist alles so schwierig. Ist alles problematisch, merkt ihr das? Und deswegen kann man das zusammenfassen. Und ich fasse das zusammen durch ein Wort, ja, das gefällt uns nicht, vor allen Dingen nicht am Sonntagmorgen, ja, da haben wir doch andere Sachen im Kopf. Aber das ist genau das, was das alles zusammenfasst, nämlich das hat immer mit Arbeit zu tun. hat immer mit Arbeit zu tun. Und ich meine es in der doppelten Beziehung. Nämlich in der Weise, dass zunächst einmal der Geist Gottes an uns arbeitet. Gott arbeitet an uns durch seinen Heiligen Geist. Und er macht uns brauchbar, er macht uns fähig, seine Werkzeuge zu sein. Aber was passiert dann? Dann schickt er uns auf Arbeit. Dann schickt er uns los, all das zu tun, was ihr eben gesagt habt. Aber wie gesagt, die Voraussetzung ist, dass Gott an uns arbeitet. Kinder Gottes sind Menschen, die an der Arbeit sind. Wie ihr wisst, wir Hofjusse kommen aus dem Siegerland. Nicht, dass wir einen Krieg gewonnen hätten, aber es ist das Land an der Sieg. Und das Siegerland ist ein altes Bergbaugebiet. Das sind auch unsere Vorfahren. Unsere Vorfahren sind in der Erde rumgekrochen als Bergleute. Wisst ihr was? Jemand hat einmal gesagt, in den Bergwerken des Siegerlandes haben mehr Menschen eine Begegnung mit Gott gehabt als im Kölner Dom. Und ich habe keine Schwierigkeiten, das zu glauben. Das Siegerland ist altes Erweckungsgebiet. Leider merkt man nicht mehr allzu viel davon heute. Aber die, die damals zum Glauben kamen, das waren eben einfache Bergleute. Und diese Bergleute haben unter Tage ihren Kumpeln das Evangelium gesagt. Bei aller hatten Arbeit. Und wenn der Sonntag kam, dann haben sich diese Kumpel nicht auf die faule Haut gelegt. Die sind losgelatscht und haben in irgendwelchen Hausversammlungen in den Dörfern des Siegerlandes das Evangelium verkündigt. Und wenn der Gottesdienst vorbei war, dann sind die weitergelatscht über den nächsten Hügel rüber, um den Leuten da auch noch das Evangelium zu bringen. Und am nächsten Morgen waren sie in aller Frühe wieder auf der Arbeit. Das Ganze geschah vom oberen Siegerland, vom nördlichen Siegerland aus, ja? Aber unten im Süden des Siegerlandes, da gibt es eine Gegend, die nennt sich der freie Grund. Früher hieß es der Grund der freien Männer. Und die, die dort lebten, das waren Leute, die von Gott und Fürst sich nichts sagen ließen. Ja? Ganz schwer zu erreichen fürs Evangelium. Und dann haben die Leute aus dem oberen Siegerland ihren Job gekündigt, haben eine Stelle angenommen im Süden und sind noch früher aufgestanden und noch weiter gelatscht, um dort unter Tage zu arbeiten, damit diese freien Männer auch das Evangelium hörten. Übrigens, da kommen wir her, der Gerrit und wir, ja, aus dem freien Grund. Gott bringt uns in die Arbeit, zeigt uns unsere Aufgabe. Und das Tolle ist, er gibt uns auch die Kraft dazu. Wir kommen gut voran, also ich habe Hoffnung für euer Abendessen. Ich schreibe das nächste Stichwort an die Tafel. Und das nächste Stichwort, über das wir reden wollen, ist natürlich jetzt dieses hier, weil wenn diese Fragen alle geklärt sind, dann ist natürlich die Frage, was ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt für unseren Dienst? Habt ihr da eine Idee? Was ist die richtige Zeit? Bitte? Immer. Boah. Was für ein großes Wort. Noch ein Gedanke? Jetzt. Mhm. Ich merke schon, ihr versucht jetzt Kästchen zu zählen. Kreuzworträtsel. Es geht auch ums Wort vom Kreuz. Mhm. Tja. Es gibt natürlich Leute, die sagen, okay, wenn das alles klar ist, wenn das mit der Basis klar ist, wenn das mit dem Auftrag klar ist, mit der Natur auch, dann ist es jetzt notwendig, dass wir ein besonderes spirituelles Erlebnis haben. Ja? Es ist notwendig, dass wir ein zweites Pfingsten erleben, eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wenn wir das erlebt haben, dann sind wir bereit für den Dienst. Stopp. Lass uns mal ein bisschen drüber nachdenken. Als der Herr Jesus Christus geboren wurde in Bethlehem, ist er ein für allemal geboren. Und um Kinder Gottes zu werden, müssen wir nicht nach Bethlehem gehen und darauf warten, dass Jesus geboren wird. Er ist geboren, ein für allemal. Und er starb am Kreuz von Golgatha, ein für allemal. Er ist auferstanden und lebt, und er lebt für immer. Wenn das so wäre, dass wir ein zweites Pfingsten erleben müssten, dann müssten wir doch konsequenterweise sagen, dann müssen wir alle erstmal nach Jerusalem gehen und darauf warten, dass Pfingsten geschieht. Aber vorher sollten wir alle nach Bethlehem gehen und darauf warten, dass Jesus geboren wird. Merkt ihr, es geht nicht auf. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, ein für alle Mal. Und deswegen stimmt das, was ihr sagt. Was ist der richtige Zeitpunkt für unseren Dienst? Immer. Was ist der richtige Zeitpunkt für unseren Dienst? Jetzt. Und ich will es anders an die Tafel schreiben. Ich schreibe einfach dieses Stichwort an die Tafel und ich sage, der richtige Zeitpunkt für unseren Dienst ist heute. Heute, dieser Sommer, 6. Dings da, ne? 6. April. Ne? Ja, das ist der richtige Zeitpunkt für unseren Dienst. Und wir sind heute und jetzt gefordert. Okay, Basis, Auftrag, Natur, Zeit und Ort. Bleibt doch eigentlich nur noch eine Frage. Und die einzige Frage, die bleibt, ist jetzt diese hier. Die einzige Frage ist, was ist denn jetzt der richtige Ort für unseren Dienst? Na, was meint ihr? Bitte? Überall. Wir haben es heute Morgen in der Moderation gehört, ne? Da ging es um Rüsselsheim. Ich fürchte, ihr werdet mit Rüsselsheim nie fertig. Was ist der richtige Ort für unseren Dienst? Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja Moment, das ist eine ganz komische Predigt heute Morgen, wir haben ja noch gar keinen Bibeltext vorgelesen. Und dann gibt es Leute, die argumentieren mit der Bibel und es ist immer gut, mit der Bibel zu argumentieren. Und ich schlage mal mein Neues Testament auf und ich lese uns eine Stelle vor, die wir meinen, alle auswendig zu können. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da steht es doch. Ich lese vor. Das sagt der Herr Jesus Christus: Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, zuerst in Jerusalem und dann in ganz Judäa und dann in Samarien und dann bis ans Ende der Erde. Stimmt das, was ich gelesen habe? Wer ist der Meinung, dass das stimmt? Hand hoch. Leute, darf ich euch das sagen heute Morgen? Ihr macht einen Riesenfehler. Egal, wer hier vorne steht und predigt, bringt eure Bibeln mit und guckt nach, ob das stimmt, was der Prediger euch erzählt. Es stimmt nämlich nicht. Es stimmt nicht. Hier steht nicht zuerst in Jerusalem und dann in Judäa und dann in Samarien und dann bis ans Ende der Erde. Das steht da nicht. Da steht einfach nur dieses Bindewörtchen und. In Jerusalem und in Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Da steht nicht zuerst in Rüsselsheim und wenn ihr damit fertig seid, dann kommt ganz Hessen dran. Und wenn Hessen erledigt ist, dann kommt Deutschland und dann kann man langsam anfangen, über Europa nachzudenken. Nein, das ist das Geheimnis der Christenheit. Wir haben heute Morgen in der ersten Stunde darüber gestaunt, dass wir Geschwister in aller Welt haben, die gleichen Lieder singen, die in Afrika ein bisschen fröhlicher als wir, die in Russland ein bisschen trauriger als wir. Egal. Sie singen die gleichen Lieder. Sie haben die gleiche Botschaft. Und wir haben einen Auftrag, der bezieht sich auf die ganze Welt. Und das ist das, wovon der Jesus Christus gesprochen hat. Geht hin in alle Welt. Und wir sind heute Morgen nicht alleine verantwortlich für Rüsselsheim. Sondern als Kinder Gottes sind wir Menschen, die über den Zaun geguckt haben und sich mit der Welt auseinandersetzen und im Gebet die Welt tragen. Wisst ihr, für welches Missionswerk am meisten gebetet wird? Mindestens in Deutschland. Wisst ihr es? Was meint ihr? Open Doors? Nee, Aldi. Gott segne all die Missionare, du weißt, wo sie stehen. Nicht sehr konkret, oder? Nicht sehr konkret. Aber es geht darum, dass wir Missionare, die Boten sind des Evangeliums in schwierigen Situationen. Wir sind letztes Jahr in Ecuador gewesen, dass wir diese Menschen immer wieder und immer wieder vor den Herrn bringen und kämpfen im Gebet. Paulus sagt, helft kämpfen mit Beten. Das ist unser Auftrag. Okay, der Herr Jesus hat ein anderes Wort gewählt, wenn er von dem Aufgabenfeld sprach. Und ich will das Wort an die Tafel schreiben, welches der Herr Jesus Christus gebraucht hat, wenn er von der Welt sprach. Er hat sehr, sehr gerne dieses hier gebraucht. Er hat sehr, sehr gerne dann von seinem Weinberg gesprochen. Darf ich euch ein bisschen mitnehmen auf eine kleine Weltreise heute Morgen? Als ich zum Glauben kam, vor vielen, vielen Jahren, habe ich ein christliches Buch in die Finger bekommen, ganz schnell nach meiner Bekehrung. Dieses Buch hat den Titel Der Mensch, den Gott gebraucht. Und der Autor dieses Buches war Dr. Oswald Smith. Oswald Smith war der Pastor der People's Church in Toronto. Und damals sagte man, die People's Church in Toronto ist weltweit gesehen die Missionsgemeinde Nummer 1. Keine Gemeinde auf dieser Welt sendet so viele Missionare aus in alle Welt wie die People's Church in Toronto. Viele Jahre später, unser Gerrit war sichtbar nicht dabei, aber er war schon im Rohr, waren wir zum ersten Mal in Toronto. Und ich war so gespannt, diese Gemeinde kennenzulernen, von der man sagt, es ist Missionsgemeinde Nummer 1. Wer die Geschichte dieser Gemeinde kennenlernen möchte, dem empfehle ich das Buch Glühende Retterliebe. Ist immer wieder neu aufgelegt worden, ist auch heute noch zu erhalten. Glühende Retterliebe mit einem Vorwort von Ulrich Pazzani. Nun waren wir in dieser Gemeinde, große Gemeinde. 3 Gottesdienste am Sonntag, 2 vormittags, 1 nachmittags. Circa 1000 Leute im Gottesdienst. Aber ich habe gedacht, das macht doch eine Gemeinde nicht zur Missionsgemeinde. Was macht die Gemeinde zur Missionsgemeinde? Nach dem Gottesdienst kam der Pastor der Gemeinde zu uns, es war damals der Sohn von Oswald Smith, Dr. Paul. Paul Smith sagte, ich möchte euch einladen, kommt doch am Mittwoch in unsere Gebetsveranstaltung. Und da könnt ihr ein bisschen was über eure Arbeit erzählen. Gut, wir waren mittwochs in der Gebetsveranstaltung. Die Gebetsveranstaltung war in der Turnhalle der Gemeinde. Ich habe ein bisschen berichtet über das, was wir in Deutschland tun. Und dann kam eine alte Frau auf uns zu und sie fragte eine komische Frage. Sie fragte mich, sagen Sie mal, wie spricht man eigentlich Ihren Nachnamen richtig aus? Ich verstehe die Frage, nicht ganz einfach, wenn man Hofius heißt. Ich sagte es ihr und dann fragte ich sie, warum möchten Sie das wissen? Und da kam die Antwort. Sie sagte, wissen Sie, seit 18 Jahren beten wir hier in unserer Gemeinde für Sie und für Ihre Arbeit in Deutschland. Und keiner von uns weiß, wie man Ihren Namen ausspricht. 18 Jahre haben die für uns gebetet, obwohl wir nie dort gewesen sind. Das macht eine Gemeinde zur Missionsgemeinde. Das Heimatland unserer Mission ist Australien. Wir waren in Australien in einem kleinen Ort, mitten im Outback. In Englisch sagt man in the middle of nowhere. Der Ort heißt Longreach. Der heißt wahrscheinlich so, weil er von allen Seiten schlecht zu erreichen ist. Und am Sonntagmorgen, wie sich das gehört, gehen wir in eine Baptistengemeinde zum Gottesdienst. Vor dem Gottesdienst lernte ich einen Mann kennen. Wir unterhielten uns und er sagte, ach wissen Sie, ich komme eigentlich nicht regelmäßig zum Gottesdienst, meistens nur einmal im Monat. Ich dachte, was ist denn das für ein Baptist? Nur einmal im Monat im Gottesdienst. Und dann erzählte er weiter und sagte, ja, meine Farm ist nicht so ganz in der Nähe. Wenn ich komme, dann komme ich mit meinem Flugzeug. Aber es ist der nächste Ort für mich. Da habe ich kapiert, das sind australische Verhältnisse, ja? Er sagte, und für einen guten Western mit John Wayne fliege ich noch ein bisschen weiter. Und dann waren wir im Gottesdienst. Und an diesem Sonntag wurde im Gottesdienst intensivst gebetet für Jugoslawien. Es war nämlich die Zeit des Jugoslawienkriegs. Und ich habe gedacht, woher wissen diese Leute in Longreach, wo Jugoslawien ist und was die Situation ist? Sie haben Sturm gebetet für die Gläubigen in Serbien, in Kroatien, in Montenegro. Sie haben Sturm gebetet für die Leute im Kosovo und für die Situation dort. Seht ihr? Menschen setzen sich mit der Weltlage auseinander und beten füreinander. Im selben Jahr hatte ich verschiedene Predigtdienste in Serbien. Und ich habe überall, wohin ich kam in Serbien, erzählt, Leute, im Outback Australiens wird für euch gebetet. Das war das zweite Beispiel. Dritte Beispiel, Vereinigte Staaten. Wir hatten einen Dienst im Bundesstaat Connecticut und kommen in diese Gemeinde in Stamford und der Pastor der Gemeinde zeigt uns ganz stolz sein Gemeindehaus. Das machen die Pastoren immer gerne. Und dann fiel mir was auf. Vorne zwischen dem Altar, oder war es der Brüdertisch, ich weiß es nicht, und der Kanzel stand ein großes Plakat. Und auf diesem Plakat stand Missionsland des Monats Neuguinea. Und der Pastor erklärte mir, wir beten jetzt in allen Veranstaltungen für Neuguinea und wir machen das einen Monat lang. Wir machen das im Gottesdienst, im Kindergottesdienst, in den Chorstunden, in der Bibelstunde, in der Frauenstunde, in allen Veranstaltungen wird für Neuguinea gebetet. Und nach einem Monat wechseln wir das Schild und das nächste dann kommt an die Reihe. Tolle Idee, ne? So betet sich diese Gemeinde um die Welt. Und jetzt kommt das letzte Beispiel. Gerrit war mit dabei. Wir hatten einen Predigtdienst in Sao Paulo, in der dortigen Freien Evangelischen Gemeinde. Und kommen in dieses Haus rein und über dem Eingang zum großen Saal stand ein großes Schild. Und auf dem Schild stand Missionsland oder nein, so stand dort. Da stand, wir beten für die Neuevangelisierung Europas. Ist das nicht großartig? Wir haben es dringend nötig in Europa, nötiger denn je. Wir entwickeln uns vor allen Dingen in Deutschland und namentlich in Berlin zu einer antichristlichen Szene, zu einer atheistischen Szene. Lasst uns beten für Europa und lasst uns beten für die Welt. Ah, immer noch, sagt er, jetzt ist er schon so lange dran und hat noch keinen Predigtext vorgelesen. Ich mache das. Einige von euch haben die Bibel dabei. Dürft ihr mal vorlesen. Schlagt doch bitte mal auf Matthäus 21, Vers 28. Und wer es findet, darf es laut vorlesen. Matthäus 21, Vers 28. Na, wer hat es gefunden? Matthäus ist ziemlich weit vorne im Neuen Testament.
Was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg.
Wow. Toll. Du hast eine schöne, moderne Übersetzung. Was denkt ihr? Beim Luther heißt es, was dünkt es euch? Das hat mit dumm nichts zu tun. Es ist richtig, was denkt ihr? Ich lese nochmal. Was dünkt euch aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zum ersten und sprach, mein Sohn, gehe hin und arbeite heute in meinem Weinberg. Auftrag, Natur, Zeit und Ort unseres Dienstes, alles ist da. Und ich lese weiter. Er aber sprach, ja, Herr. Wow, toll, ne? Guter Junge. Er sprach, ja, Herr. Und ging nicht hin. Kennt ihr das? Kennt ihr das auch, dass ihr manchmal von dem, was Gott mit euch vorhat, völlig begeistert seid? Und du sagst, ja, klar, mache ich. Und im nächsten Augenblick hast du es vergessen. Oder es kommen dir all die Bedenken, ja? Ja, Herr, und ging nicht hin. Und ich lese weiter. Und er ging zum anderen und sprach gleich so. Mein Sohn, gehe hin und arbeite heute in meinem Weinberg. Er aber sprach, nein, hier heißt es, und er ging nicht hin. Ich will es nicht tun. Ich will nicht. Papa, ich habe keine Lust. Papa, guck mal, das Sauwetter, das regnet, was die Kanne hält. Bei dem Wetter gehe ich doch nicht in den Weinberg, da bleiben meine Gummistiefel im Schlamm stecken. Nee, ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Papa, das ist heiß. Och nee, da verbrenne ich mir die Birne. Nee, also bei diesem Wetter gehe ich nicht in, siehst du, zu nass, zu kalt, zu heiß, irgendwas zu trocken, ja. Sind wir nicht meistens gut im Erfinden von Ausreden? Auch wenn Gott was mit uns vorhat? Hey Leute, ich mache euch ein Angebot. Wenn irgendjemand von euch einmal für irgendwas eine gute Ausrede braucht, fragt mich. Ich bin gut im Erfinden von Ausreden. Es geht aber weiter. Es heißt, danach reute es ihn. Wieder so ein altes deutsches Wort, ja? Das heißt so viel wie, es tat ihm leid. Papa, da tut mir leid. Ich weiß doch, wenn du sagst, ich soll in den Weinberg gehen, dann sollte ich tatsächlich gehen. Er änderte seinen Sinn. Das nennt man Buße. Papa, es tut mir leid. Ich möchte gehorsam sein und tun, was du möchtest. Und damit bin ich am Schluss. Und möchte es so zusammenfassen. Was ist, wenn du die Stimme Gottes heute Morgen hörst? Wenn Gott zu deinem Herzen spricht und sagt, mein Sohn, meine Tochter, gehe hin und arbeite heute in meinem Weinberg. Wie sieht deine Antwort aus? Sagst du, ja, klar, Papa, Weinbergarbeit ist spitze. Und im nächsten Moment hast du es vergessen. Oder kommst du mit irgendwelchen Ausreden? Oder sagst du, Herr, ich habe es kapiert. Wenn du sagst, geh, dann gehe ich. Und manchmal ist es so, dass die Tausende von Schritten aufs Missionsfeld nicht so schwierig sind wie die 3, 4, 5 Schritte zum Haus des Nachbarn. Aber vielleicht liegt gerade da unser Auftrag. Ich möchte mit uns beten. Und ich möchte dir Dank sagen, Herr Jesus Christus, dafür, dass du gegangen bist. Du bist nicht mit deinen Jüngern im Abendmahlsaal geblieben. Du bist den schweren Weg gegangen nach Golgatha. Und du bist auferstanden und du lebst. Und du bist heute Morgen hier unter uns und du sprichst zu unseren Herzen. Und du weißt, wen du heute Morgen hier im Raum ganz besonders angesprochen hast. Angesprochen hast dahingehend, dein Kind zu werden oder konkrete Schritte in der Nachfolge zu tun. Ich möchte dich bitten, Herr, gib uns ein gehorsames Herz und hab Dank dafür, dass du uns nicht nur beauftragst zu gehen, sondern dass du ein Gott bist, der konkret führt. Dafür danke ich dir, um deines Namens willen. Amen.